Zeit. Wenn wir das beten, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, dann ist das etwas, was Gott angestoßen hat, denke ich, und immer wieder anstößt in unserem Leben, dass wir uns wieder öffnen dafür, dass er einfach mehr hineinschenkt in unser Leben, dass er eine ganz andere Präsenz noch in uns hat, dass es noch einmal unsere Persönlichkeit, unser Leben prägt und gestaltet. Und wenn wir das beten, Herr, füll mich neu mit deinem Geist, dann weist uns Gott auch Wege, wie das passiert, wie wir in den Raum kommen, in dem er uns so begegnen kann. Eine ganz dramatische Folge von Erosion wird uns im Matthäusevangelium, Kapitel 7, in den Versen 24 bis 29 beschrieben, von Jesus selbst. Da hat einer dummerweise sein Haus auf Sand gebaut. Und jetzt kommt flutartiger Regen, die Flüsse treten über ihre Ufer, der Sturm tobt und rüttelt an dem Haus, der Untergrund wird weggespült, Erosion, und was passiert? Alles fällt zusammen. Klug ist, sagt Jesus, wer sein Haus auf Fels baut. Klug ist, so sagt er es, wer auf sein Wort hört und sich daran hält. Letzten Sonntag hat Gott ja, denke ich, so ein Stück Gleise gelegt und so haben wir das ja an verschiedenen Stellen empfunden und ein Stück Richtung gewiesen, was so in unserem Blickfeld sein soll, was so Thema, Anstoß, Weg für uns ein Stück weit ist. Das erste Stichwort, das wir gehört haben, war das Wort Erosion in der Begrüßung. Erosion beschreibt ja ein Zustand des Verlustes, dass da was sich aufgelöst hat, verschwunden ist, weggespült worden ist. Und es beschreibt sehr gut im übertragenen Sinn, was uns immer wieder passiert. Dass wir den Mut verlieren, im Widerstand eine Vision, einen Auftrag Gottes aufgeben, im Druck des Wartens die Verheißung vergessen, in der Angst den Glauben verlieren, in der Anfechtung nachgeben, unsere hohe Motivation nicht durchhalten. Wir kennen das selber, wir können das sehr gut beobachten in unserem persönlichen Leben und wir sehen es auch, das Wort Gottes beschreibt uns das sehr oft im Leben von einzelnen Menschen, wie das passiert ist, wie das sich ereignet hat und es ist gut darüber nachzudenken, wo ist diese Erosion in meinem Leben, wo ist das verloren gegangen, was Gott schon in meinem Leben hineingeschenkt hat, das was schon gewachsen war, was schon Gestalt bekommen hatte, was mich schon geprägt hat, was schon zu dem Leben gehört hat, das ich führen durfte in der Kraft seines Geistes. Und es ist gut zu begreifen und das genau anzuschauen, wodurch passiert das? Wodurch entsteht diese Erosion? Das sind ja oft schleichende Prozesse. Wenn wir das so sehen, so ein Feld, das immer wieder überspült wird von starken Regen, dann sehen wir, am Anfang sind da so kleine Rinnen reingespült. Und wenn das nicht irgendwas getan wird, die Rinnen werden immer tiefer ausgespült, immer tiefer ausgespült. Und nachher ist dann wirklich kostbarer Boden verloren gegangen. Richtiger guter Mutterboden weggespült worden. Oder wir sehen das auch, und das wissen wir, weil wir das immer wieder mal in den Nachrichten hören, große Staubprobleme treten irgendwo auf, sogar in unserer Landschaft, weil man irgendwo die komische Idee hatte, riesige Flächen zu gestalten und Hecken weggerissen hat, die den Wind ein Stück gebremst haben, und der Wind trägt alles weg, den ganzen Mutterboden. Der pulverisiert sich, Erosion. Und was kann man da nur tun? Ein neues Konzept haben. Das umkehren, was man bisher falsch gemacht hat. Aber da muss man die Situation erkennen. Was ist passiert? Warum sind Dinge erodiert? Gott beschreibt uns bei seinen Leuten, die seine Wege gegangen sind, wie das passiert. Und wenn wir in unserem Leben nachdenken, dann werden wir das an manchen Stellen auch so sehen. Wie oft muss Gott ermahnen und ermutigen? Aufrichten, stärken, trösten, neu ausrichten, wieder fit machen, reinigen, heilen, freisetzen, erneuern. Wie oft muss er uns sagen, und ich gebrauche mal Aussagen vom letzten Sonntag, du kannst fliegen. Ich habe dich fähig gemacht zu handeln. Wir sehen das, wie wichtig das dem Paulus ist. Er beschreibt zum Beispiel, was bei Menschen passiert, die ihr Leben Christus anvertrauen, die ihr Leben in der Taufe deutlich sichtbar ihm gegeben haben. Und da das bekannt haben, dass sie mit ihm gestorben sind, auferstanden, Römer 6, Und da wird dann von ihrem Sterben in dem alten Leben gesprochen und dann heißt es, das gibt ein neues Leben, dass sie jetzt auf einmal mit ihren Gliedern der Gerechtigkeit dienen können. Eine neue Wirklichkeit. Und vielleicht ist sie verloren gegangen und Gott muss mir das sagen. Eigentlich kannst du fliegen, aber du lebst nicht so. Mir hat das jetzt auch eine Schwester geschrieben. So, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, E-Mails. Und dann kam diese Aussage auch bei ihr. Das ist doch, ich weiß, dass das Wirklichkeit Gottes ist, aber es wird nicht gelebt. Oder wir haben das auch am Sonntag gehört, letzten Sonntag. Warum höre ich dich nicht mehr singen und loben? Gott ermahnt uns, Gott ermutigt uns, seid brennend im Geist. Und er fragt uns nach der ersten Liebe. Und nicht, um uns negativ zu beschämen, sondern um uns etwas deutlich zu machen, wo Erosion schon ihre Folgen hat. Um uns dann wieder dahin zu führen, dass wir in das hinein möchten, was er uns anvertraut hat und was er in unserem Leben schenken will. Darum ging es im letzten Gottesdienst. Und hoffe, jeder, der da war und diesen Anstoß gehört hat, hat sich Zeit genommen für eine ehrliche Bestandsaufnahme und für ein neues Herr, ich will, was du willst, für ein neues Herr, hier bin ich. Für ein neues Trachten nach seinem Reich. In der Einzelseelsorge und in der Kollektivseelsorge an ganzen Gemeinden und an seinem ganzen alttestamentlichen Volk, so sehen wir es in der Bibel, hat Gott sich immer wieder Zeit genommen, um sie zu erneuern. Gott hat aufgedeckt, analytisch geredet und Gott hat Ziele formuliert und Wege der Erneuerung aufgezeigt. Manchmal war das Ganze mit einer Umkehr verbunden. Ohne ging's nicht, weil es was mit falschen Wegen zu tun hatte. Und manchmal war es nur die Aufforderung, steh auf. Und dann hat Gott wieder geholfen, dass das gelebt wird. Und das war dann unser Part, das war der Part seiner Leute, unser Teil. Ich will wieder Gott loben. Das ist eine Entscheidung. Ich will fliegen. Ich will springen, in das hineingehen, in das mich Gott hineinstellt, ohne Angst, weil ich weiß, er macht mich dazu fähig. Wie werden wir erneuert? Wie wieder brennend im Geist? Wie finden wir zur ersten Liebe zurück? Ich erzähle euch mal, wie es mir so ging. Man hört das ja. Ich war sehr froh, in dem Gottesdienst Gast zu sein, weil ich Urlaub hatte und einfach auch jetzt mal der sein, der das Reden Gottes hört. Nicht jetzt nur in der Vorbereitung auf eine Predigt, sondern auch durch die Vielfalt dessen, wie Gott Menschen Anstoß gibt. Und dann hört man das und man muss in dem Hören eine Entscheidung treffen. Erstens, höre ich auf den, der da vorne was sagt? Lasse ich es zu, dass ich das sehe? Da ist auch ein Gott, der durch ihn spricht. Ich kann ja schon Vorentscheidungen treffen. Ich als kritischer Mensch kann ja sagen, ausgerechnet der spricht davon. Jetzt braucht er jetzt nicht kritisch denken, was ich damit meine. Ich sage nur, was einem so passieren kann, das hält dann schon manches ab, dass ich gar nicht höre, wie Gott uns ansprechen will. Und dann kann ich ja auch sagen, weil ich mich dann mit jemandem vergleiche, bei diesem Anstoß, wie ist das mit dem Brennen seinem Geist? Dass ich sage, ich bin nur noch brennender als der. Ausgerechnet der spricht davon, also jetzt auch wieder nicht denken, ich meine den jetzt, sondern grundsätzlich. Ausgerechnet der spricht davon jetzt vom Brennen im Geist und fordert uns dazu heraus. Ausgerechnet der spricht von der Zurückkehr zur ersten Liebe. Ausgerechnet. Also wie gesagt, ich meine nicht die Erika oder so jemand, der was gesagt hat in diesem Zusammenhang oder Bärbel. Aber so denken wir manchmal. Dass ich dann denke, eigentlich kann ich das sagen, hey, ich reiß mir die Beine aus. Hey, ich bin doch an dieser Stelle viel stabiler als der. Bei dem ist doch so ein Auf und Ab oder was weiß ich auch immer. Ich kann das unheimlich gut vermeiden, das Reden Gottes, das ja hilfreiche Analyse ist, das ja aufdeckend ist, in meinem Leben zuzulassen, weil ich mich vergleiche. Ich muss mich da wirklich hinstellen und sagen, ja Herr, ich höre, was du mir sagst. Und ich lasse deine Analyse über mein persönliches Leben zu. Und was stelle ich da fest? Erosion. Wie finden wir zur ersten Liebe zurück? Wie werden wir wieder brennend im Geist? Wie werden wir erneuert? In Epheser 5, 15 bis 20 steht, wie wir neu und zunehmend vom Heiligen Geist erfüllt werden. Da heißt es in Vers 18 und 19, lasst euch füllen mit Geist, reden zu euch selbst und untereinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistgewirkten Liedern. Ich denke, ich finde das toll, dass da Psalmen, Lobgesänge und geistgewirkte Lieder stehen. Jetzt mal so als Randbemerkung, das sind die Lieder im alten Liederbuch. Die Lieder in der Bibel, die Psalmen und die geistgewirkten Lieder, auch das neue Liedgut hat da ihren Platz. Kein Ausgrenzen, kein Abgrenzen, sondern drückt das aus, das Lob Gottes, die Anbetung, die Verherrlichung Gottes mit euren Liedern. Singet und spielet in eurem Herzen dem Herrn und seid dankbar. Ich will da jetzt das nur als Vorgeschmack so ein bisschen sagen, aber da wird uns was beschrieben. Eigentlich sogar, wenn wir den ganzen Text sehen, ein Lebensstil, wo gewisse Dinge gelassen werden und andere getan werden. Und Gott sagt damit, das ist ein Weg, eine Lebensart, damit man immer wieder mehr und neu erfüllt wird mit seinem Geist. Aber da werde ich heute nicht drüber predigen. An anderer Stelle mehr. Ich habe so den Eindruck, dass uns das Anliegen der Erneuerung, nämlich eine Zeit lang in der Lehre, auch in der Lehre, begleiten soll und nicht nur eingleisig, zum Beispiel im Nachdenken über irgendwelchen Formen und Freiräumen. Was hat uns Gott im Blick auf die Erneuerung dazu an die Hand gegeben? Was wirkt, bewirkt diese Erneuerung? Wodurch entsteht ein vitales, ein stabiles, ein wirkungsvolles Leben in der Nachfolge als Zeuge Jesu Christi? Ich formuliere schon Ziele, die das Wort Gottes formuliert, und Diener Gottes und Diener der Menschen. Wodurch? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das zusammendenken immer. Und das kam beim letzten Mal auch sehr deutlich zum Tragen im Blick auf die Liebe. Dass es da um eine Liebe zu Gott geht, die wieder gelebt wird und dass sie ihren Ausdruck auch immer hat in dem Umgang miteinander, in der Liebe zu Menschen. Und Gott lässt es auch nicht auseinanderklamüsern. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all eurer Kraft und das andere ist ihm gleich, euren Nächsten wie euch selbst. Und darauf wird immer Erneuerung zielen. Darauf wird immer Erneuerung zielen. Und wir sehen, wie radikal das Wort Gottes an dieser Stelle auch konsequent uns weiter belehrt. Wer sagt, er liebt Gott und lässt seinen Bruder links liegen? Der ist ein Lügner, da ist die Liebe nicht glaubwürdig. Und das ist manchmal auch eine Nagelprobe, ob man nicht Erneuerung wieder nötig hat, ob da nicht auch eine Erosion eingetreten ist oder eine falsche Spur verfolgt worden ist in unserem Leben, wo es uns nur um die Zweierschaft geht, um darin uns wohlzufühlen. Ich möchte heute einen Akzent setzen, wenn es zu einer echten Erneuerung kommt, dann durch das Wort Gottes. Das ist der Same, so ganz konkret im Selbstverständnis des Wortes Gottes, aus dem gottgemäßes Leben hervorgeht. Wo Gott spricht, es werde, da entsteht, was er will. Und das ist unbeschritten, das könnt ihr natürlich jetzt viele Bibelstellen nennen, dass Gott geistliches Leben will, erneuertes Leben will. Und sogar mit einer ganz, ganz weitreichenden Zielsetzung. Und dass er daran arbeitet mit beständiger, vitaler, lebendiger Treue. Da steht, was er will. Was will er denn? Was will er denn? Auch wenn das jetzt sich wiederholt, weil ich das immer wieder mal schon gesagt habe, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, was wir für ein Selbstverständnis als Gemeinde haben, was Gemeinde sein soll, wen fragen wir denn da? So irgendwelche Anstöße, was gerade populär ist, was erfolgreich ist, ist gut, da hinzuschauen, sich das anzuschauen und alles Mögliche. Aber es ist doch unheimlich gut, wenn die Gemeinde weiß, was Gott will, was Gemeinde sein soll. Wir sehen doch, dass wir da vielfältige Anstöße zu brauchen aus dem Wort Gottes und aus der Erfahrung, die Menschen machen. Für den einen ist es die Gemeinschaft, die er ganz stark im Blick hat, richtig. Für den einen ist es die Dienstgemeinschaft. Für den anderen wieder ein ganz anderes Verständnis. Und wir sehen, Gott will noch Vielfältiges da an dieser Stelle. Und das kommt nur zum Tragen, wenn wir hören, was er will. Und dass wir das als ein Es werde verstehen. Das möchte Gott gestalten. Daran arbeitet er. Und Gott sprach, das steht in der Bibel immer wieder am Anfang eines Aufbruchs. Bei der geistesmächtigen Predigt des Apostel Petrus am ersten Pfingstfest nach Jesu Tod und Auferstehung steht, drang es ihnen, also den Hörern, durchs Herz. Und danach fragten die vom Wort Gottes getroffenen Hörer, was sollen wir tun? Sie waren jetzt also bereit, sich etwas sagen zu lassen. Und an diesem Punkt müssen wir auch immer wieder kommen, dass wir Orientierung suchen, Hilfe suchen, dass wir uns damit an Gott wenden, dass wir ihm damit Platz geben für seine Gedanken, für das, was er hervorbringen möchte. Aber wie gesagt, an dieser Stelle steckt eins unserer Probleme. Von wem lassen wir uns etwas sagen? Und diese Probe macht ja Gott auch in unserem Leben. Die Probe, dass uns sein Wille wichtig ist. Dass uns das Gebet, sein Wille geschehe, sich ganz deutlich widerspiegelt in ganz vielen praktischen Dingen unseres Lebens. Ich denke, bei dieser Frage, von wem lassen wir uns etwas sagen, ist auch bei einigen eine neue grundsätzliche Entscheidung dran. Ja zu sagen. Auch zu Gottes schon geschehenem Reden. Zu den Wahrheiten, die er uns schon offenbart hat. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, 13b und 14b stehen Aussagen, die mich sehr ermutigt haben bezüglich der Jugend. So sage ich das jetzt mal. Da heißt es, ich schreibe euch jungen Männern, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ich weiß, da gebraucht der Johannes so diese Generationsstufen, Kind, Jüngling, Vater, so ein Stück mehr, um geistliche Wachstumsziele und Prozesse zu beschreiben, als jetzt, dass er sich an dem richtigen Alter orientiert. Aber trotzdem habe ich gedacht, so viel über die junge Generation. Hier im Blick auf den Johannes, was der da gesagt hat, nichts mit Schlappis, sondern siegreich, stark, weil fest in Gottes Wort. Also brauchen wir so viel Skepsis gar nicht zu haben. Gott, ist das möglich? So eine Generation, will ich da mal so sagen, war uns im Wort Gottes schon beschrieben. Zwei Forscher wollen den Regenwald erkunden. Leider stürzen sie mit dem Flugzeug in völlig abgelegenen und unwegsamen Gebiet ab. Sie machen sich auf den Weg zur nächsten Siedlung, obwohl sie keinerlei Ahnung haben, wo sie sind. Das Blätterdach des Regenwaldes ist dicht über ihnen geschlossen und lässt nur einen schwachen Schimmer Licht nach unten durch. In einem Tal beginnen sie einen Streit über den weiteren Weg. Das kommt mir immer auch dann gleich bekannt vor. Die Schneise links, ist das der richtige Weg? Oder die Schneise rechts. Sie können sich nicht einigen und beschließen, sich zu trennen. Ihre bisherige Orientierungshilfe müssen sie nun untereinander teilen. Der eine nimmt die Karte, der andere bekommt den Kompass. So sind wir. Wer von beiden wird das Ziel eher erreichen? Das kann man nicht genau sagen, ne? Muss ich an dieser Stelle sagen. Ein echter Vorteil ist bei keinem von ihnen mehr vorhanden. In dieser Situation der vollkommen unmöglichen Orientierung. Durch den dichten Blätterdach noch verstärkt. Durch das dichte Blätterdach. Karte und Kompass gehören zusammen. Müssen sich ergänzen. Sind nur wirklich richtig zu gebrauchen in der Gleichwertigkeit. Im Gleichgewicht. Und ich möchte das mal so formulieren. Heiliger Geist und Heilige Schrift sind wie Kompass und Karte. Wer nur die Bibel hat, der weiß noch nicht, in welche Richtung er gerade geht. Wer sich nur auf den Geist Gottes verlässt, stolpert bald in Schluchten, die er besser links liegen gelassen hätte. Die Schrift und der Heilige Geist sind aufeinander angewiesen, wie Karte und Kompass. In unserem Glaubenskurs, den ich ja jetzt schon fast 2,5 Jahre ständig mache, teilweise bis zu 9 Mal jede Woche mit unseren afghanischen Jugendlichen, kommen wir immer natürlich auch zu dem Thema, wer ist der Heilige Geist? Und sind verschiedene Stichpunkte. Der erste Schwerpunkt ist ja immer, wer ist Gott? Das Gottesbild der Bibel, wer ist Jesus Christus, wer ist der Heilige Geist, damit sie einfach auch diesen ganz sachlichen, von der Bibel bezeugten Input haben. Es zielt natürlich darauf, dass sie sich diesem Gott, der sich offenbart, anvertrauen. Da wird das immer so einfach formuliert. Der Heilige Geist ist der Autor der Bibel. Das hat natürlich praktische Konsequenzen. Überlegt mal. Sich an Gottes Wort halten. So hat mir das mal jemand gesagt, an das, was Gott gesagt hat zu verschiedenen Themen, ist out. Mich leitet der Heilige Geist. Ich will das jetzt mal konkretisieren, wie das in dem extremsten Missverständnis enden kann. Da kommt jemand und erzählt von seiner neuen Errungenschaft. Er lebt jetzt mit seiner Freundin zusammen. Ist verheiratet. Und wenn man ihm dann sagt, das Wort Gottes nennt das Ehebruch und ich möchte dir helfen, da wieder rauszukommen, da sagt diese Person, sinngemäß, aber letztlich mit diesem zusammengefasst, diese Aussage, das Wort Gottes ist der tote Buchstabe. Mich leitet der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat mir die Freiheit dazu gegeben. Der Geist, der das Wort Gottes inspiriert hat und da die Gedanken Gottes zu diesem Thema gesagt hat, hat jetzt für die Situation eine andere Meinung. Ich habe nichts mehr, wo ich mich halten kann. Ich habe keine Orientierung mehr. Und nicht nur in moralischen Fragen. Ich kann auf nichts mehr des Wortes Gottes, auf keinen Zuspruch mehr vertrauen. Wenn das nicht unumstößliche Wahrheit ist. Merkt ihr das? Kann ich den Geist und das Wort ausspielen gegeneinander? Es gibt ja auch immer wieder dieses Argument, der Buchstabe tötet. Nur der Geist macht lebendig. Und darum kann ich das Wort Gottes vernachlässigen. Ich habe das immer wieder schon gesagt, das bedeutet, der Buchstabe tötet. Das heißt, das Gesetz spricht das Todesurteil. Das gehört auch zum Gesetz über unser Leben. Spricht uns schuldig. Und das Gesetz, das wird uns ganz deutlich im Römerbrief gesagt, hat nicht die Kraft, unser Leben zu verändern. Es gibt uns nur den Anstoß, wie es gelebt werden soll. Der Geist schafft das. Das neue Leben, das uns Gott schenkt, schafft das. Das ist wichtig. Das gehört aber zusammen. Geist und Leben. Geist und Wort Gottes. Leben aus dem Wort Gottes. Und ich habe das bewusst jetzt mal so dramatisch formuliert, weil das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Deswegen, wenn es um Erneuerung geht, dann ist einer der Punkte, ich habe das vorhin schon vom Loben und Gott anbeten genannt, da kommen wir an anderer Stelle mal intensiver hin, einer der Punkte ist auch eine Erneuerung im Umgang und in der Einstellung zum Wort Gottes. Die Bibel enthält eine schöne Geschichte, ein schönes Beispiel. Geschichte, nicht im Sinne von Geschichtchen, wie wichtig es ist, ausbalanciert nach Bibel und Heiligem Geist zu leben. Ich will das mal so formulieren. Das klingt schon wieder getrennt. Eigentlich kann man das nicht trennen. Apostelgeschichte 18, 24 bis 28. Gucken wir mal kurz hin. Ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Studium der Schrift, wird hier auch am Anfang betont. Apollos ist ein antiker Akademiker, aufgewachsen und ausgebildet in Alexandria, einer Hochburg der Wissenschaft damals. Heute würde er als Elite-Uni-Absolvent gelten. Die Stadt Alexandria war bekannt für ihre Medizin-, Philosophen- und Rhetorikschulen und verfügte, weiß man, über eine ganz bedeutende Bibliothek. Und die wichtige, damals weit verbreitete griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die Septuaginta, ist da entstanden. Auch der bedeutendste Denker des griechisch sprechenden Judentums kam daher, Philo von Alexandrien. Und Apollos zeigt deutlich, wo er herkommt. Er war ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Zudem ist er Christ, das wird uns gesagt, im Weg des Herrn unterwiesen. Der Weg ist gerade in der Apostelgeschichte öfters eine Bezeichnung für den Christusglauben. Seine Redegabe nutzt Apollos nicht, um bloß theoretische Lehre weiterzugeben. Und er lässt sich auch nicht ausschließlich auf seine Begabung und Ausbildung. Vielmehr redet er, so heißt es, brennend im Geist. Da brennt was in ihm, das ist in ihm lebendig. Da wirkt der Geist drin in den Erkenntnissen, in dem, was in seinem Herzen Raum bekommen hat. Das wiederum aber nicht so, als hätte er, ich möchte es mal so sagen, im Funkenflug des Geistes die Basis der Schrift verlassen, sondern er lehrt sorgfältig die Dinge von Jesus. Beachten wir, welche Eigenschaften hier zusammengestellt sind. Rhetorisch begabt, schriftkundig, vom Geist entflammt und sorgfältig. Im Grundtext heißt es akribisch. Oh, wie manche Leute diese Leute hassen, ne? Die Akribischen. Gerade das letzte Wort deutet ein genaues hinschauendes Studium an. Wenn noch alle Jesus-Berichte damals wohl noch nicht schriftlich aufgezeichnet waren, so kann man sagen, wenn Apollos schon die mündliche Überlieferung sorgfältig lehrte, wie viel mehr dann die Heilige Schrift? Also, er kümmert sich auch um das Detail. Er guckt genau hin. Er ist bereit, Zeit mit dem Wort Gottes zu verbringen. Das ist nötig. Sonst geht das nicht. Das hat auch was mit meiner Lebensplanung, Lebensgestaltung zu tun. Übrigens wie mit ganz, ganz vielen Dingen. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Wenn da steht im Epheserbrief, werdet voll Geistes, indem ihr Gott lobt, dann hat das was mit meiner ganz praktischen Lebensgestaltung zu tun. Dass ich dafür Raum schaffe, dass ich das in meinem Leben integriere, dass das ein Teil gelebten Lebens ist, nicht nur theoretischen Lebens. Und genauso das hier. Und all das nicht als lästiges Übel oder gar als Begrenzung des Geistes, sondern in guter Balance zu ihm. Wir sehen das, wie das konsequent gestaltet wird im Leben von Menschen, die Jesus nachfolgen. Jetzt nur als Randaspekt. Apostelgeschichte 6,1, da wird uns berichtet, dass man Diakonen in der Gemeinde wählt, beruft, einsetzt. Und es wird begründet mit etwas, die Apostel schaffen eine neue Gemeindestruktur, um dem Schriftstudium und der Lehre und dem Gebet weiterhin die Priorität geben zu können. Es muss gestaltend wirken. Es muss gestaltend wirken. Zuerst, jetzt nehmen wir mal das mit dem Loben, nehmen wir das mal mit dem Umgang mit dem Wort Gottes in meinem persönlichen Leben gestaltend wirken. Dafür muss Platz entstehen, das muss ein Teil meiner Lebensäußerung werden. Und wenn es in der Gemeinde ein Anstoß Gottes ist, und ich denke, das ist ein Anstoß Gottes, es geht um Erneuerung, dann muss es gestaltend auch das Leben der Gemeinde prägen. Da muss das Studium des Wortes Gottes einen Platz haben, da muss die Lehre ihren Platz haben, da muss der Raum da sein, um Gott zu loben und zu preisen und an anderer Stelle kommen wir noch zu anderen Dingen, auch für andere Dinge. Das zielt immer darauf hin, dass das gestaltend unser Leben prägt. Es geht nie Gott darum, dass wenn er uns einen Anstoß gibt dazu, manche Menschen zu lieben, dass wir da so auf eine platonische Ebene kommen und schöne Gefühle haben, sondern dass das danach ganz praktisch unser Leben prägt und gestaltet. Und das wird immer etwas zu tun haben, auch mit diesen Aspekten Zeit, Gestaltung meines Alltags, Prioritäten setzen, immer. Und das macht uns das so schwer. Wir haben ja immer gerne Erneuerung, Wirkung à la Schlaraffenland. Wir legen uns auf den Rücken und die Hähnchen brauchen wir nur aus der Luft greifen. Passiert nichts. Ich muss deswegen die Frage, so wichtig nach den Ursachen für eine Erosion, warum sind Dinge verloren gegangen? Sie haben manchmal mit einer Gestaltung meines Lebens zu tun. Sie haben mit Entscheidungen zu tun. Diese Erosion, die Verluste. Die passieren nicht zufällig. Und die Erneuerung auch nicht zufällig. Und wenn Gott uns sehr deutlich anspricht, dann ist das immer eine Chance. Das ist noch nicht die Vollendung. Aber in diesem Ansprechen Gottes steckt die Chance, denn er will das verwirklichen. Weiter, Apollos kann viele der jungen Christen in ihrem Glauben an Christus stärken. Auch bei dieser öffentlichen Wirksamkeit verlässt er sich weder nur auf seine rhetorische Gabe, noch auf unmittelbare Fingerzeige des Heiligen Geistes. Vielmehr widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. Vollmacht hat er, das kann man auch klar an dieser Stelle sagen, warum? Weil er in der Schrift verwurzelt ist. Vollmacht ist auch nicht nur ein Gefühl, Vollmacht ist auch nicht nur, der hat das toll rübergebracht. Vollmacht ist vor allen Dingen auch nicht eine Stimmungsmache irgendwo. Vollmacht ist, wenn jemand das, was Wahrheit Gottes ist, in eine Situation hineinsagt und die dann Veränderung wirkt. Und wir sehen, dass da wohl was passiert. Erneuerung durch das Wort Gottes wirkt nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch darüber hinaus. Das sehen wir hier. Kommt die Bibel, das Wort Gottes, unter das Volk, so überzeugt sie Einzelne. Natürlich, nehmen wir mal jetzt einen Glaubenskurs. Wenn wir einen Glaubenskurs machen, wir halten uns an einen Kurs. Wir orientieren uns an dem, was da so ein Stück gesagt ist, weil es einfach eine Hilfe ist, damit man das Ganze, was die Wahrheit Gottes ist, die uns das Wort Gottes sagt, über ihn, über Christus, über all das, dass das die Menschen erfahren. Es wird lebendiger durch persönliches Zeugnis dann natürlich immer auch in diesen Kursen, dass man Erfahrungen mit einbringt, dass man das, was da geschrieben steht, sagt, so hat sich das ereignet, so erlebe ich das, so wirkt Gott. Und man merkt auch manchmal, dass man genau auf den Punkt trifft in einer ganz konkreten Situation, weil der Geist darin wirkt und das lenkt. Ein starkes Fundament entsteht. Und wir wissen, wie schwer das ist, ein ganz solides, starkes Fundament zu legen. Wir wissen das auch wieder in Situationen, wo eine Erosion manchmal sehr sichtbar wird. Ich erinnere mich an einen alten Bruder, schon verstorben, der wirklich viele Jahrzehnte in der Gemeinde war, der auch in den Bibelstunden war, in den Gottesdiensten, und dann kam eine ganz tiefe Lebenskrise, und das sage ich jetzt überhaupt nicht überheblich. Da kann sich keiner verschützen, mal eine Lebenskrise zu haben, eine ganz tiefe. Und obwohl das Fundament so gut gelegt war, war der in der Krise dermaßen am Schwimmen, hatte so eine Erosionswirkung, dass man gedacht hat, wie kann das sein? Aber er konnte auf dieses Fundament zurückkehren, das gelegt war. Das gelegt war. Und wie schnell geht das? Wie schnell geht das, dass eine Krise uns umhaut? Uns wird das beschrieben an dem Elia. Ich habe es am Mittwoch im Gebetsabend genannt. Der Elia hat gerade erfahren, welche Macht Gott hat. Er hat gerade einen Sieg errungen, er hat Position bezogen, Stellung bezogen, durchgehalten in dieser Spannungssituation mit den Priestern des Baal. In diesen ganzen Spannungen, die dadurch entstanden, auch was die Leute jetzt denken und was da passiert und all diese Sachen, die Nöte, die dahinter standen. Und dann hat er erlebt, wie Gott ihn das segnet und bestätigt und wie Gott ihn dann ausrüstet und fit macht und er konnte dann laufen neben Ahab her bis Jezreel und alles Mögliche. Jetzt sage ich das mal wieder ein bisschen spöttisch und da kommt eine Frau und droht ihm an, das Fell über die Ohren zu ziehen und er geht stiften. Erosion, alles weg. Alles weg. Aber Gott hat ihn darin nicht allein gelassen. Gott lässt uns darin nicht allein. Gott begegnet uns dann wieder ganz individuell und redet zu uns und handelt an uns und baut uns auf. Er zieht dann wieder alle Register, ob es ein Volk ist oder eine Einzelperson, dass sie wieder eine Perspektive kriegen und sich da wieder festmachen und wieder daraus leben lernen. Darum geht's. Aber hier wirkt es auch nach außen und das hat wiederum eine heilsame Auswirkung auf die interne Gemeindeerneuerung. Denn nun steht nicht die erneuerte Gemeinde im Besitz des Heils den Unwissenden gegenüber, sondern beide, langjährige wie gerade werdende Christen, sind gleichermaßen demütig angewiesen auf die Erneuerung aus der Schrift. Oder nicht? Bin ich nach 40 Jahren mit Jesus nicht angewiesen auf Erneuerung? Doch. Ich komme immer weiterhin als Empfangener zu Gott. Ich komme weiterhin zu seinem Wort, zu der Bibel auch als Empfangener. Und was passiert gleichzeitig, wenn man sich das klar macht? Es verschwindet eine christliche Überheblichkeit, die manchmal gerade neue, junge Christen oder Leute, die fragend sind, abstößt. Besser wissend begegnen wir ihnen vielleicht sonst. Schon so fertig. Ich weiß, dass ich das als junger Christ mal gedacht habe. Da war ein bestimmter Bruder in der Gemeinde und das hat mich mal so deprimiert, irgendwas, was er erzählt hat, was er für ein Held ist. Und dann habe ich gedacht, das schaffst du nie, so wirst du nie. Bist so weit davon entfernt. Gott kann dich nicht gebrauchen. Es ist oft viel hilfreicher und einladender, und das haben wir auch an den Zeugnissen und Anstößen vom letzten Mal gemerkt, wenn das jemand sagt, hey, da war ich, da stand ich. Wenn er sich mit einbezieht in diese Notwendigkeit der Erneuerung. Und so exakt Apollos die Schrift erkundet hat, bei einem Thema ist er nicht auf der Höhe. Lesen wir auch in diesem kurzen Text, in Sachen Taufe. Hier vertritt er eine veraltete Version, die Auffassung von Johannes dem Täufer. Er hat, um es technisch auszudrücken, das letzte theologische Update verpasst. Hilfe kommt von einer Seite, müssen wir uns mal überlegen. Dieser Mann, der so wirksam ist, braucht Hilfe. Hilfe kommt von einer Seite, die äußerlich überhaupt nicht zu ihm passt. Zwei Handwerker. Mann und Frau. Beide werden genannt. Neben, ich darf das mal so sagen, den Star-Akademiker unter ihre Fittiche. Und dann heißt es, das ist interessant, und legen ihm den Weg Gottes genauer aus. Der war schon so akribisch, wird da gesagt. Und hier kommt das Wort nämlich nochmal im Griechischen, akribisch. Dasselbe Wort wird da gesetzt, das schon die Lehre des Apollos vorher charakterisiert hat. Aha. Finde ich interessant. Apollos lehrt bereits akribisch, doch Priscilla und Aquila, das Handwerker-Ehepaar, legen es noch akribischer aus. Und dann heißt es, mit meinen Worten, und der Studierte lässt es sich gefallen. Nicht nur der äußere Bildungsunterschied ist plötzlich bedeutungslos, auch das Maß der Geisterfüllung hindert Apollos nicht daran, zu lernen aus der Schrift. Deswegen habe ich unter anderem den Text gewählt, ne? Weil das einen richtigen guten Zusammenhang gibt bei dem. Nicht auseinanderklamüsert ist, sondern miteinander funktioniert. Und auch seine persönliche Haltung macht es möglich, dass Gott ihn weiterführen kann und weiteres Wachstum möglich ist. Von ihm wird notiert, dass er brennend im Geist ist. Und trotzdem weiter lernen muss. Von Priscilla und Aquila, obwohl bestimmt keine halbherzigen Christen, wird das interessanterweise so ausdrücklich nicht gesagt. Doch diese, sagen wir es jetzt einmal, Bibelkundigen, lassen sich von der Geisterfahrung Apollos nicht einschüchtern. Auch der offenkundige missionarische Erfolg, den er hat, macht die beiden nicht sprachlos und macht Apollos Defizit, lehrmäßiges Defizit, nicht belanglos. Merkt ihr was? Dass das was mit Selbstverständnis zu tun hat? Und nur wenn ich das richtige Selbstverständnis habe, geht es überhaupt weiter? Sonst bleibe ich auf der Stelle stehen oder erleide vielleicht sogar Verluste? So feurig jemand den Geist erfährt, dennoch muss er sich der Schrift immer neu unterstellen. Ich habe das immer wieder erzählt, es ist mir trotzdem wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, mit gewissen Einseitigkeiten. Ich denke, der Auftrag auch von Leitung einer Gemeinde ist, da zu helfen, die Vielfalt zu entfalten und der den richtigen Raum zu geben. Und wir können uns untereinander helfen, dass es nicht einfältig, sondern vielfältig ist, die verschiedenen Wege Gottes hier in unserer Gemeinde Raum haben, zum Beispiel auch zur Erneuerung. Aber wir haben eine Tendenz zur Verengung. Ich nenne ein Beispiel. Wir waren in unserer früheren Gemeinde in Rendsburg und das, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und wir haben einen charismatischen Aufbruch erlebt. Einen tollen Aufbruch. Und Gott hat richtig Wort gehalten. Wir sind in einer Freizeit gefahren mit allen Mitarbeitern und vorher hatten wir eine Vision, dass Gott uns einen Tisch gedeckt hat mit Geistesgaben. Prophetie, Sprachengebet, Heilung und alles Mögliche. Und wir sind in diese Freizeit gefahren und ich habe dann gesagt, Herr, das willst du hier tun? Und Gott hat das getan. Ganz viele Gaben sind ausgeteilt worden. Manches verbunden auch mit starken Manifestationen. Und ein paar Tage später, auch noch in dieser Freizeit, nachdem wirklich alle auch erfüllt waren in dem, was Gott ihnen jetzt geschenkt hat, was vorher noch nicht in ihrem Leben war, an außergewöhnlicher Begabung teilweise auch und Gabe, hat Gott ein anderes Bild gezeigt, dass da ein Tisch bereitet ist mit Herzen, neuen Herzen. Wer will ein neues Herz? Der Tisch ist voll geblieben. Und ich sage das jetzt mal im Rückblick als Analyse, das hat sich nachher auch gezeigt. Es gab ein Brennen für eine gewisse Zeit, man ist begeistert wiedergekommen, aber alles hat sich ganz, ganz schnell verloren. Weil eine Gabe, ohne dass ich das Herz erneuert habe, zu einem dienenden Herzen, weil alles hat mit Dienen zu tun, hat mit Einsatz zu tun, hat mit Opfer und Loslassen und Konsequenzen ziehen und neue Gestaltung meines Lebens zu tun, wenn ich begabt worden bin von Gott. Weil es nicht nur dafür ist, dass ich den ganzen Tag mich damit in die Sonne lege. Das hat dann nicht funktioniert im Alltag. Das hat nicht funktioniert. Wir können das auch aus 1. Korinther 12, 13 und 14 ins Blickfeld bringen, den gleichen Gedanken. Ich bin für einen Weg. Ich bin dafür, dass diese Dinge aufbrechen, Geistwirkung, aber der Geist ist nicht der, der nur einseitig etwas Äußeres erzeugt, sondern er hat immer eine Zielrichtung, umgestalten in das Ebenbild Christi zum Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel über Diakonenschaft reden, wir haben in Merzig eine Bibelstundenreihe, die neutestamentliche Gemeinde, da sind wir jetzt zum Beispiel bei der Struktur der Gemeinde. Da geht es um Diakonschaft und da sehen wir, dass verschiedene Leute Diener Christi genannt werden. Bei manchen wird das übersetzt mit Diakon und an anderer Stelle wird das mit Dienen übersetzt. Und das ist eben ein unauflöslicher Zusammenhang. Das kannst du nur in einer Haltung mit der Bereitschaft zu dienen. Und dienen kannst du nur, indem du zurückstellst, was du für dein eigenes Leben sonst alles gerne hättest. Es geht nicht ohne Zäsur im eigenen Leben. Und das kannst du wieder nur, wenn da wirklich was in deinem Herzen passiert ist. Wenn da wirklich was in deinem Herzen passiert ist. Wenn da was mit Liebe passiert ist. Priscilla und Aquila waren enge Mitarbeiter von Paulus. Was sie Apollos beibrachten, wird die theologische Handschrift von Paulus getragen haben, klar. Und von Paulus wissen wir, dass er seine Lehre immer wieder aus der Schrift schöpfte. In 1. Korinther 4, 6 formuliert er seinen Grundsatz. Da sagt er, nicht über das hinaus zu denken, was geschrieben steht. Darauf könnte man jetzt noch im Einzelnen eingehen, auf diesen Grundsatz, weil der interessanterweise in einem ganz besonderen Zusammenhang Anwendung findet in diesem Text, wenn wir den im Zusammenhang lesen. Da geht zum Beispiel darum, welches Selbstverständnis man hat. Und darum geht es auch, dass man Menschenverherrlichung tunlichst sein lassen sollte. Da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich lese uns zum Schluss etwas, was ein älterer Bruder gesagt hat, ein Bibelausleger. Er hat gesagt, Gottes Wort kennen und darin leben lohnt sich. Wir tun es nicht umsonst, sondern wir ernten. Davon leben wir. Und es gibt Situationen im Leben, in denen uns ein hohes Konto oder ein hübsches Grundstück, in denen uns Titel und bestandene Examen, guter Ruf und gute Werke buchstäblich nichts nützen, in denen uns einfach die Not anbrüllt. Aber Gottes Wort geht mit bis an den äußersten Rand unseres Daseins und wird uns kostbarer als alles. Und dann zitiert er noch Jeremia 15, Vers 16. Dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. An anderer Stelle Erneuerung durch den Heiligen Geist, Erneuerung durch Lobpreis, aber heute dieser erste Akzent. Ich denke, dass wir einen Augenblick Stille haben und das vielleicht nachbessern, was ich angestoßen habe. Haben wir schon reagiert auf die Frage nach der Erneuerung persönlich, dann sollten wir das jetzt tun, wenn es noch nicht so ist. Und sollten uns dafür öffnen, dass Gott es schenkt, dass diese Erneuerung mit seinen Zielgedanken in unserem Leben Raum hat. Lasst uns stille werden, ich schließe mit einem Gebet. Himmlischer Vater, du willst, dass wir brennend sind im Geist. Du willst, dass wir überfließen von deiner Liebe. Du willst, dass von uns Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Du willst, dass wir lebendig, wirkungsvoll Zeugen sind von dem, was wir mit dir erfahren und erleben, von deiner Wirklichkeit, von deiner Wahrheit. Du willst durch uns wirken, in der Gemeinde und auch nach außen, dass Menschen errettet werden, dass Menschen heil werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen neu werden. Du willst uns aneinander gebrauchen. Du willst uns aus uns Menschen machen, die in Liebe dir und anderen Menschen dienen. Und ich kriege das nicht hin, Herr. Ich kriege das alleine nicht hin. Und ich danke dir dafür, dass du uns dahin führst zu sehen, was du uns dafür schenkst. Wie tiefgreifend du wirken musst, damit das überhaupt möglich ist, indem du uns neues Leben schenkst. Und was nötig ist, damit dieses neue Leben sich dann wirklich entfaltet und nicht so Eintagsblumen oder Eintagsfliegenhaft, sondern Wachstum und zunehmende Entwicklung da ist, die dich deutlich macht. Und ich möchte dir danken, wenn du Menschen unter uns befreist zu einer neuen Freude und dass du Menschen unter uns befreist auch von all den Hemmungen, die sie vielleicht haben, wo sie nur an Konventionen denken und ja nicht auffallen, dass sie sich freuen können, dass sie das ausdrücken können hier in der Gemeinde. Aber du willst ja mehr, Herr. Du willst ja eine beständige, glaubwürdige Liebe, die wir aneinander leben. Danke, dass du daran arbeitest und wirkst. Danke für deinen Geist. Danke für dein Wort. Danke, dass du dafür gegenwärtig bist in unserem Leben. Danke, dass du uns Gemeinschaft schenkst, dass wir uns gegenseitig helfen dürfen dafür. Danke, Herr, dass du dranbleibst, dass jetzt auch wieder eine neue Chance ist. Danke, dass du das zu einem Jahr des Wachsens machen kannst, dieses Jahr. Danke, Herr, dass wir ganz viel Zuversicht und Vertrauen haben dürfen zu der Wahrheit, die du gesagt hast in deinem Wort, von dem, was du willst. Du tust es. Amen.